Vielen Dank, das ist schön. Wir haben einen guten Vater, wir sind geliebt von ihm. Und wir haben jetzt schon den dritten Teil unserer Reihe, die wir gemeinsam begonnen haben. Und es hat ja eigentlich zum Ziel, dass das, was wir wissen, dass wir einen guten Vater im Himmel haben, dass das nicht bei uns bleibt, oder? Wollen wir, dass das hier Geheimnis bleibt, Türen zu und alles aus? Wollen wir nicht, oder? Hallo? Seid ihr alle da? Nee, war keine rhetorische Frage. Darum geht's nämlich wirklich. Ist uns das ein echtes Herzensanliegen, dass wir auf der einen Seite singen können, wir haben einen guten, guten Vater, der uns liebt, und gleichzeitig sagen können, diese Liebe dieses Vaters ist so groß, dass sie für jeden Menschen auf dieser Erde ausreicht. Sie gilt jedem, das wissen wir. Also, wir steigen ein in den dritten Teil. Kurz eine kleine Erinnerung, einen kleinen Rückblick. Wir haben angefangen mit der Thematik einladend Glauben aus Überzeugung. Und da haben wir festgestellt, Jesus hat ein Herzensanliegen. Es geht um eine einzige Sache. Save, search and rescue. Suchen und retten. Der Menschensohn ist gekommen, die Verlorenen zu suchen und zu retten. Wenn das unser Herz erfüllt, wenn wir dafür dankbar sein können, dass wir schon dazugehören dürfen, gerettet sind, dass ein Leben einen Sinn hat, einen Ausgangs- und einen Zielpunkt, dann ist schon ganz viel. Da haben wir gestartet. Ein zweites haben wir letzte Woche miteinander angeschaut, unter der Thematik, wir wollen uns so investieren, wie es uns entspricht. Also jeder so, wie er ist. Und das ist etwas, das haben wir jetzt im letzten Treffen, gerade diese Woche in unserer Gruppe festgestellt. Das befreit einen total. Ich muss keinen kopieren, ich muss nicht sein wie der oder jene. Ich muss niemand imitieren, sondern so wie ich jetzt schon bin, so bin ich für Christus gebrauchbar. Kann ich etwas von dieser tollen Botschaft weitergeben? Kann mein Herz brennen für ihn? Kann mein Lebensstil darauf ausgerichtet sein, dass das wirklich rüberkommt durch das, was ich mache, was ich bin? Einladend glauben, wie es mir entspricht. Und da haben wir einen interessanten Satz gelesen, der sagt ja im Grunde genommen nur, dass wir es lernen, auf den anderen zu hören. Nicht über ihn irgendeine fromme Soße auszugießen, ein paar Verse rauszuhauen, sondern zu merken, wo hat der denn einen Anknüpfungspunkt, dieser mein Gegenüber? Wo ist er mit seinem Denken und mit seinen Fragen? Wo ist dieser Mensch wirklich? Was beschäftigt ihn? Und dann dürfen wir selbst sein, weil wir sind doch auch Menschen. Und das, was andere beschäftigt, das sind doch oft auch unsere eigenen Themen. Da müssen wir nicht irgendwie was auswendig Gelerntes raushauen, sondern da können wir Anteil geben an dem, wie wir mit Jesus unterwegs sind. Auch eine befreiende Erfahrung auf diesem natürlichen, normalen Wege mit anderen Menschen über Jesus, über unseren Lebensgrund zu sprechen. Und da sind wir schon beim dritten Thema, wie wir eine Brücke werden können für andere Leute, über die sie gehen können, damit es möglich ist, Christus kennenzulernen. Also, das ist das Thema heute. Und diese Brücke, das finde ich ein sehr schönes Bild. Da, wenn wir uns investieren, wie können wir das tun? Also, wir wollen anderen eine Chance eröffnen, Jesus kennenzulernen. Und ihr seht hier, es gibt bei dieser Brücke einen Punkt A rechts und einen Punkt B. Ganz einfach. Und zwischendrin ist ein Hindernis, deswegen gibt es ja die Brücke. Man kommt nicht so einfach drüber, man braucht diese Brücke. Und jetzt mal in unserem Bild weitergesprochen, bei B sagen wir jetzt mal, da ist Jesus. Da ist Leben, da ist Liebe, da ist Annahme, da ist Vergebung. Und wir möchten gerne, dass unser Freund, unsere Freundin, der Arbeitskollege, der Bekannte, mit dem wir immer wieder Kontakt haben, der bei A steht, dahin kommt, wo B ist. Und es geht nicht nur um unseren engsten Freund, sondern das betrifft im Grunde genommen die ganzen Leute, die wir kennen in unserem privaten Umfeld, die uns irgendwie wichtig sind, die wir sympathisch finden, zu denen wir wie auch immer einen Bezug haben. Wie kann das jetzt sein, dass wir uns investieren können, um so eine Brücke zu sein, die ein Freund, eine Freundin, ein Arbeitskollege gehen können? Jetzt sagen natürlich die erfahrenen Christen unter uns, klar, das mit der Brücke und dem Abgrund, das kenne ich, nicht wahr? Jesus ist die Brücke über den Abgrund der Sünde, nicht? Da gibt es auch so Bilder, die das immer schön, also die vier geistlichen Gesetze, heißt das früher mal, das ist schon richtig. Der Mensch, jeder Mensch ist durch seine Schuld, die er von Geburt an mit sich trägt, dadurch, dass er von Gott getrennt ist, nicht in Verbindung mit Gott. Und Jesus ist derjenige, der diese Brücke darstellt, über die man gehen kann. Das ist okay, das ist richtig, aber darum geht es mir heute nicht. Das habt ihr schon oft gehört. Ich möchte heute mit euch über eine andere Art von Abgrund sprechen, von Hindernis sprechen, über das Menschen, die bei A sind und von denen wir gerne hätten, für die wir das wünschen würden, dass sie nach B kommen, dahin, wo Jesus lebt, wo Jesus präsent ist, was das für eine Sache sein könnte. Aber erstmal stellen wir die Frage, warum sollten meine Freunde eigentlich von A nach B gehen wollen? Ist doch schön bei A, oder? Wenn ihr die Leute so fragt, werdet ihr fast nichts anderes hören. Die haben ja vielleicht gar kein Interesse dran. Das vorausschauen. Ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass jeder Mensch in seinem Leben eine Sehnsucht hat, nach Heil, nach Annahme, nach dem Sinn, irgendwo dabei zu sein, anerkannt zu sein, dazuzugehören. Wenn wir mal den Schöpfungsbericht ernst nehmen, und ich hoffe, das tun wir, hier zumindest in diesem Hause, dann können wir doch sagen, Gott hat den Menschen zu seinem Ebenbild geschaffen. Heißt nichts anderes, Gott will Kontakt mit uns haben. Gott will, dass das Reich, das er aufgebaut hat, jetzt in unserem Herzen schon lebt, nicht erst irgendwann in der Zukunft, sondern jetzt und hier in dieser Welt aufgebaut wird. Er wird ja sein Reich, sein kommendes Reich auch hier aufbauen. Er will, dass sozusagen der Himmel auf Erden, da wo wir zu Hause sind, da wo wir uns wirklich geliebt, verstanden und angenommen wissen, da wo das Leben wertvoll ist, wo wir das Leben lieben, er will, dass das jetzt in uns und mit uns und durch uns stattfindet. So sagen wir das. Aber diese Sehnsucht, glaube ich, hat jeder Mensch. Die meisten Menschen würden das nie so nennen. Ja, ich sehne mich nach Jesus, nach Gott. Da gibt es so viele Dinge, nach denen wir streben, für die wir uns anstrengen, für die wir kämpfen, für die wir unsere Zeit investieren, die uns wichtig sind, damit das, was wir sind, wo wir sind, was wir machen, für uns auch Sinn macht. Das heißt also, dieser grundsätzliche Wunsch, dass das, was wir hier so sind, wer wir sind, was wir machen, dass das irgendwas bedeutet, das hat jeder Mensch. Auch wenn er es gar nicht mit dem christlichen Glauben, mit Jesus in Verbindung bringt. Und die Bibel sagt, das ist ein geistlicher, ein spiritueller Hunger. Egal wie du den nennst. Und wir wissen das, der weitaus größere Teil unseres privaten Umfeldes an Kontakten will von dieser Sache, so wie wir sie anbieten und kennen, nichts wissen. Wichtig ist jetzt allerdings auch, dass wir uns klar machen, wir können das nicht und wir wollen es auch nicht, dass wir Menschen in irgendeiner Weise auf die andere Seite schubsen. Ja, das ist eine Sache, das muss jeder für sich selber sehen und wollen und auch selber gehen. Es gibt ja so eine Art von Stil, anderen Menschen mit Jesus in Kontakt zu bringen, der ist, sag ich mal, nicht so ganz neutral, ne? Und da fühlen sich andere Leute ganz schön schnell überfahren, unangenehm berührt. Wir missionieren nicht, indem wir anderen Leuten was einreden. Sie brauchen das unbedingt, weil wir das glauben und sie finden das völlig überflüssig. Sondern wir knüpfen an diesem Grundbedürfnis an, dass ein Mensch wirklich Liebe, einen Platz der Heimat, des Angenommenseins braucht. Und überlegen, wie können wir einem Menschen das näher bringen, dass es das tatsächlich gibt. Jetzt kommen wir aber zu der spannenden Frage, was ist denn der Graben, wenn es nicht die Sünde ist, über die der Jesus dann so seine Brücke baut? Das schauen wir uns mal genauer an. Ich glaube, einer der wichtigsten Punkte und Themen ist dieses Thema Unkenntnis. Überlegen wir mal bitte die Grundbegriffe christlichen Glaubens. Wir haben ja zurzeit das Lutherjahr, ne, mit Gnade und Vergebung, die Schrift allein, Jesus allein. Gnade, Versöhnung, Vergebung, solche Dinge. Wem ist das noch ein Begriff? Wer weiß damit, was anzufangen? Wie viele Menschen leben in ungeklärten Beziehungen? Wie viele haben scheiternde Beziehungen gehabt, dass sie über 40, 50 Jahre hinweg begleitet und sie kriegen es nicht klar? Und sie hätten es aber gerne und wissen nicht, wie das geht. Wir könnten was von Versöhnung erzählen, aber von Versöhnung weiß kein Mensch. Wie sieht das aus? Wir haben die neuesten Zahlen. 98% der Kirchenmitglieder in Deutschland besuchen keinen Gottesdienst, der protestantischen. In der katholischen Kirche sind es noch 90%, die keinen Gottesdienst besuchen, aber Mitglied sind. Und wenn wir mal gucken, wie viele Leute sind überhaupt noch Mitglied in einer verfassten Kirche in unserem Land, dann können wir mal leicht hochrechnen, wie viele Leute dann tatsächlich Ahnung haben, worum es wirklich geht bei dem, was Christus anbietet. Unkenntnis ist ein ganz großes Hindernis. Fragen Sie mal rum, das wird ja oft genug gemacht, wofür steht Ostern? Warum feiern wir Weihnachten? Also ich finde es total schwierig, wenn ich nichts mit Gemeinde zu tun habe, erklären zu können, wofür Weihnachten steht. Was fällt mir zuerst ein? Ne? Ihr wisst schon, Aldi bietet jetzt schon so tolle Sachen an und die anderen. Und das ist im Bewusstsein von der Öffentlichkeit, dass der Heiland geboren ist, das weiß doch kaum einer mehr. Und das kann man ja nicht verübeln, woher soll man es auch wissen. Also das ist zum Beispiel ein erstes. Die Leute haben überhaupt keine Ahnung, worum es geht. Dafür haben sie aber eine ganze Reihe von negativen Erfahrungen. Also mir passiert das öfter mal, dass wenn jemand neu in die Gemeinde kommt und sagt, ich bin jetzt 40 Jahre lang, 30 Jahre, 20 Jahre, ist ja völlig egal, nicht in einem Gottesdienst gewesen, weil damals bei meiner Konfirmation habe ich einen ganz ätzenden Pfarrer gehabt oder Pfarrerin. Oder am Arbeitsplatz habe ich jemanden, der sagt immer, er sei Christ, aber wie der oder wie die sich benimmt, danke, das brauche ich nicht. Oder überlegt mal, wie wird Kirche in der Öffentlichkeit dargestellt? Schauen wir irgendeinen x-beliebigen Film. Kirche hat doch meistens eine ziemlich lächerliche Rolle, oder? Entweder total weltfremd oder einfach nur Gaga. Jedenfalls haben sie nichts zur Welt beizutragen. Auch das ist etwas. Negative Erfahrungen, die Ängste, Vorurteile schüren. Christen, die sich in der Öffentlichkeit ernsthaft engagieren, kommen doch ganz schön schnell auch in die Schublade der Fundamentalisten, oder? Vorurteile und Ängste. Dann gibt es ganz viel, was wir unter dem Stichwort, warum ist das eigentlich so, so andere Werte subsumieren können. Also ist es doch ganz normal, dass wir in unserer westlichen Welt mit großer Selbstverständlichkeit einen universalen Wahrheitsanspruch durch Religion oder Philosophie ablehnen. Jeder darf glauben, was und wie er will. Damit verlieren wir aber auch die Werte, die zum Beispiel unsere Gesellschaft bislang zusammengehalten haben. Wo alles beliebig ist. Wie viel hat sich verändert in den letzten 50 Jahren, in dem wie Menschen miteinander umgehen? Da könnten wir drüber nachdenken. Also auch hier, die Werte sind sehr breit gestreut und nicht unbedingt mit dem übereinstimmend, was zum Beispiel unser Glaube ausdrückt. Da haben wir ein weiteres Thema, das in diesen Graben reingehört. Die Kultur. Die verbliebenen Christen in einer solch nachchristlichen Welt leben ja tendenziell in einer eigenen Subkultur. Eigene Sprache, eigene Musik, teilweise sogar einen eigenen Kleiderkodex. Ja, da musst du dich so und so anziehen. Und das wirkt auf Menschen ohne christliche Sozialisation durchaus befremdlich. Und ich habe selber schon manche Geschwister gesehen, habe gedacht, so wie ihr rumlauft, da bin ich froh, dass ich nicht in eurer Gemeinde bin. Das ist richtig bitter. Aber überlegen wir mal, ob wir nicht als Christen mitunter auch so eine Gruppierung sind, wenn man da ganz normal, ganz neutral von außen drauf guckt, denkt man, also das finde ich jetzt nicht so attraktiv. Also nur an der Stelle mal, manche von uns sind ja immer noch sehr, sehr traurig, wenn wir keine alten Choräle singen. Aber ist es das, was Menschen heute an Musik haben? Vielleicht können wir das mal so unter uns, denen das gut gefällt, das können wir gerne mal pflegen. Aber um jemanden die Liebe Christi deutlich zu machen, ist das vielleicht nicht der allererste Weg, so sehr ich die persönlich auch lieb habe und für mich singe. Und ein letzter Punkt, und da kommen wir zum Beispiel zu dem, was wir im Anspiel gesehen haben. Das betrifft jeden von uns, das betrifft aber auch alle anderen Leute. Wir haben doch keine Zeit mehr für viel Wesentliches. Wir sind viel zu voll mit Aufgaben und Verbindlichkeiten, eingespannt bis an den Rand der Möglichkeiten. Alles, was wir machen, bietet doch mehrere Optionen, was anderes dafür liegen zu lassen. Und ich will mal ganz kritisch uns selber fragen, wir haben am vergangenen Sonntag 15 Menschen aufgenommen aus dem iranischen Kulturraum. Wer von euch hat denn, mich eingeschlossen, so viel Zeit, sich mit den Leuten zu verabreden und zu sagen, wir treffen uns nächste Woche zum Kaffee. Ich lade dich ein zum Abendessen oder du darfst mich einladen am Sonntagnachmittag, damit diese Menschen hier in unsere Gemeinde integriert werden können. Wer würde das machen? Und da sehen wir sofort alle, wo soll ich das denn noch unterbringen? Und wenn wir das schon nicht schaffen für Leute, die zu uns kommen, die wir in unsere Gemeinde aufgenommen haben als Mitglieder, weiß ja nicht, ob wir das nicht schaffen. Ich hoffe sehr, dass das gelingt. Wie sollten wir das dann mit irgendjemandem, den wir von irgendwoher kennen, der uns vielleicht wichtig ist, hinkriegen? Also ihr seht, die Hindernisse, Brücke sein zu können, die sind tatsächlich vorhanden. Von uns aus, aber auch von anderen Menschen. Aber überlegen wir bitte eins. In der Regel sind wir mit Leuten, die wir so kennen, unseren Freunden, auf ganz neutralem Boden unterwegs. In der Schule, am Arbeitsplatz, im Sportverein und so weiter. Das heißt, da können wir uns doch normal begegnen. Da kann man doch einfach sein, der man ist, so wie wir es beim letzten Mal gehört haben. Die können doch im Alltag bei uns schon sehen, wie wir uns verhalten, wie wir entscheiden. Wo es vielleicht mal eine Möglichkeit gibt, darüber zu reden, warum wir eine Entscheidung wie getroffen haben. Und dann könnten die doch Welt- und Wertanschauung, wie sie Christen haben, auf diesem ganz unkonfrontativen Weg kennenlernen. Und wenn es da gelingt, dass wir einander vertrauen, weil wir einfach eine gute Beziehung haben, wenn die Leute wissen, dass wir als Christen unterwegs sind, dann kann das dazu beitragen, dass Vorurteile abgebaut werden. Dass man vielleicht feststellt, du bist anders. Oder das hätte ich ja jetzt so gar nicht gedacht, du bist ja ganz normal. Also das habe ich manchmal erlebt. Ja, dass jemand sagt, wie, du bist Pastor und dann fährst du, meinetwegen, machst du das oder jenes. Ganz normal, hätte ich nicht gedacht. Und ich glaube, das ist eine Chance, wie wir zur Brücke werden können für unsere Freunde. Das schauen wir uns mal etwas genauer an einem Text. Dieser Text kommt im Johannesevangelium im Kapitel 15. Jesus sagt ja, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch auch. Und jetzt guckt mal, wie ich das gemacht habe. Und er hat einmal gesagt, Kapitel 15, Verse 13 und 15, niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde opfert. Ich nenne euch nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr nenne ich euch Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Lass uns mal konkret werden. Jesus ist für seine Jünger und damit auch für uns heute zu einer Brücke zum Vater geworden, in dem er sich investiert hat. Also, das Erste war ja, er hat sein Leben für sie hingegeben. Und damit meine ich nicht nur jetzt in allererster Linie die Sache mit dem Kreuz. Sondern überlegen wir mal, er hat die Herrlichkeit beim Vater aufgegeben, da war ja echt alles in Watte, oder? Alles in Butter, besser geht's ja gar nicht. Und hat gesagt, ich gehe dahin. Also gut, Orient ist es nicht so kalt wie bei uns, aber nicht so angenehm wie im Himmel, schätze ich mal. Ich gehe dahin, wo die Leute leben, in Staub, in Wüstensand, zu wenig trinken. Er ist in der Krippe geboren worden, im Stall. Er musste sich seinen Eltern unterordnen. 18 Uhr bist du aber zu Hause, ne? Solche Dinge. Und was da alles zusammenhängt. Er hat sich mit Menschen auseinandersetzen müssen, die nicht gewollt haben, was er gewollt hat. Er hat sein wunderbares Leben in Gottes ewiger Welt aufgegeben, damit er Kontakt haben konnte zu normalen Menschen. Er hat da was investiert. Er hat seine Aufmerksamkeit, seine Geduld, seine Hoffnung, seine Liebe mit den Leuten um ihn herum geteilt. Und dann hat er alles geteilt, was er von Gott hat. Hier stand es ja, ich habe es eben gelesen, ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Und das ist für Jesus das Wichtigste gewesen, dass er sagt, das, was mein Vater schenkt, das ist das Wichtigste und Wertvollste, was es überhaupt gibt und das möchte ich euch weitergeben. Daran sollt ihr Anteil haben. Das war das Kostbarste, was ich mit euch teilen kann. Und er hat diese kostbare Beziehung zu seinem Vater im Himmel einladend gelebt. Er hat die Leute eingeladen, hat mit ihnen gegessen, hat mit ihnen über das Reich Gottes gesprochen, hat das nicht irgendwo so heimlich gemacht und gesagt, ich muss dir mal was von Gott erzählen. Sondern überall da, wo er war, hat er das selbstverständlich mit eingeflochten. Ganz natürlich, nicht hinterm Berg, aber auch nicht jetzt groß auf den Stein gestanden und gesagt, liebe Geschwister, jetzt wollen wir ein Wort des Herrn hören. So, sondern der hat das einfach so en passant mitgelassen. Also wir merken, Jesus war transparent, hat die Leute in sein Herz schauen lassen, war ein ganz normaler Kerl, aber beseelt von der Liebe seines Vaters. Und die hat er einfach weitergegeben. Und dann haben die Leute um ihn herum was erlebt, nämlich wie Gott mit Menschen umgeht. Wie Gott Menschen prägt, den Umgang von Jesus mit Leuten, die die Gesellschaft nicht anerkannt hat. Das hat die Leute umgehauen. Wie kann man das so ganz anders sehen? Und die haben gespürt, dass da eine innere Haltung war, die ihnen erstmal fremd war. Da wurde einer akzeptiert, wie er war. Da hat selbst jemand, den andere verachtet haben, gemerkt, du bist ein wertvoller Mensch. Das ist eine Herausforderung, natürlich. Aber auch wir können diese Liebe, die Jesus zu uns Menschen hat, die wir hier sitzen, nochmal für uns persönlich wahrnehmen und dann sagen, Gott, schenk mir eine Möglichkeit, das irgendwie auf ganz leichte, lockere Art und Weise anderen Menschen weiterzugeben, dass ich eine Brücke sein kann, dass ich investieren kann in meine Freunde. Und klar, wir sind nicht Jesus. Und hier heißt es ja, ne, der hat sein Leben für seine Freunde geopfert. Ich glaube nicht, dass das jetzt das allererste ist, was wir gleich machen müssen, unser Leben zu opfern. Obwohl es vielleicht auch mal ein Opfer sein kann, nicht abends seine Lieblingsserie anzugucken, sondern mit dem Kumpel irgendwo hinzugehen oder mal den zu treffen. Könnte ja sein. Aber wir können ja trotzdem Geld, Zeit, Kraft, materielle Dinge investieren, um für andere einfach die Liebe Christi deutlich zu machen. Also wenn mein Nachbar mich fragt, ob er mein Auto braucht, was sage ich dann? Ich habe gar kein Auto. Stehen drei auf dem Hof oder was? Also wir können so viel bei dem, was uns gegeben ist, transparent leben. Wir können vor allem unsere Hoffnung, die wir auf Jesus setzen, immer wieder da teilen. Wir müssen es nur trauen. Lassen wir doch Leute Anteil haben. Erklären wir zum Beispiel, warum wir so und nicht anders entscheiden in einer beruflichen Situation. Und das heißt praktisch dann sicher auch, dass wir unsere schöne christliche Welt mitunter auch mal verlassen müssen, damit wir Zeit genug haben, um mit Leuten unterwegs zu sein, die niemals hier reinkommen würden. Und ich sage mal ganz frech, lieber eine Gemeindeveranstaltung hier weniger, ja, und dafür einen Abend mehr, um mit deinen Kumpels Volleyball spielen zu gehen. Und dann aber Gott zu bitten und zu sagen, lass mich ein Mensch sein, dessen Herz die Liebe Jesu ausströmt. Nicht jetzt sich vorne hinzustellen und sagen, wir machen jetzt alle mal erstmal eine Andacht. Das kann man mal machen, ja, vielleicht, wenn es die anderen auch wollen. Aber die Frage ist, sind wir selber von dieser Liebe Gottes erfüllt? Und dann kommt hinzu, so wie Jesus das auch gemacht hat, wir können uns auch hier an ihm orientieren, wir tun das ohne Strategie und ohne Berechnung. Wisst ihr, wenn die Freunde den Eindruck haben, wir machen das nur, damit wir sie rumkriegen, missionieren. Wer von euch wollte das? Ja, du bist so lange interessant, bis du das Produkt gekauft hast. Und es gab leider über Jahre hinweg so einen Stil, der gesagt hat, oh ja, wir machen eine Volleyballgruppe als Gemeinde, ja, und laden alle nichtchristlichen Freunde ein, mit dem Ziel, dass die Jesus kennenlernen. Freunde, ich würde in so eine Volleyballgruppe nicht gehen. Warum würde ich in eine Volleyballgruppe gehen? Weil ich Bock habe, Volleyball zu spielen und mit anderen Leuten zusammen zu sein. Und dann könnte es sein, dass vielleicht etwas von dem, was mich, was mein Herz erfüllt, weil ich Jesus lieb habe, hier oder da auch mal aufblitzen. Vielleicht gibt es mal ein Gespräch, dafür würde ich beten, dafür wäre ich offen. Aber nicht andersrum. Leute merken das und das ist nicht gut. Und Jesus hat auch nicht gesagt, ich beschäftige mich so lange mit dir, bis du zum, ja, genau zu dem wirst, den ich will. Denkt an Judas. Jesus hat genau gewusst, was der Judas noch machen wird. Und er hat trotzdem gesagt, ich gebe dir die Chance, an mir den Vater im Himmel kennenzulernen. Und es war die Entscheidung von Judas, ob der über die Brücke geht oder nicht. Er hat es leider nicht gemacht. Er hätte die Chance gehabt. Und da war keine Berechnung von Jesus dabei. Jesus hatte Interesse an diesem Mann. Und das ist ein Unterschied. Und das Zweite, was Jesus gemacht hat, also er hat Zeit und Gebet investiert, das Erste, Entschuldigung, ohne Berechnung. Und wir haben ja diese kleinen Kärtchen verteilt, wo ihr ihren Namen draufschreiben könnt. Jesus wusste genau, wen er als Jünger dabei haben wollte. Und mit dem war er dann unterwegs. Und das Zweite ist, einander auf Augenhöhe begegnen und die innere Distanz aufgeben. Ich nenne euch nicht mehr Diener, sagt Jesus in dem Text, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Und dann hat er die Leute ganz dicht an sich rangelassen und hat sein Herz offenbart, hat keine Rolle gespielt, so ich sag dir, wie alles geht, sondern er war ein echtes Gegenüber, Begegnung auf Augenhöhe. Sicher, Jesus hat sich manchmal mit den Leuten gerieben, die haben ihn auch manchmal genervt. Er hat sich ja dann zurückgezogen, dass die Jünger ihn suchen mussten, ne? Wo Jesus gesagt hat, jetzt reicht's erstmal. Ich muss zurück, ich muss Kraft tanken, ich muss bei meinem Vater sein, bevor ich überhaupt wieder mit den ganzen Leuten unterwegs bin. Dann, als er weg war, ne, haben die Jünger gesagt, wo ist er? Haben sie ihn wieder vorgezogen, hinter seinem Baum. Auch das aber er hat auch Geborgenheit in der Gemeinschaft mit den Menschen gefunden. Er hat ihnen sein Herz gezeigt und hat ihr Herz so auch gewinnen können, ihr Vertrauen. Und das wäre auch eine Anfrage an uns, wie wir als Christen leben. Leben wir unsere Nachfolge nur an einem Ort der geschützten Gemeinschaft? Sind wir nur hier, dass wir singen und beten und fromm sind in unserem Hauskreis? Und wenn es darum geht, zum Beispiel Hauskreise zu öffnen für Leute, die überhaupt keine Ahnung haben, die aber vielleicht mal Interesse hätten, dann sagen wir, nee, wir sind unter uns. Oder wie ist das, dass wir vielleicht, wie ich vorhin schon sagte, die Gemeinde verlassen als den geschützten Ort, um mitten unter Leuten zu sein, die eben komplett andere Werte haben, andere Vorstellungen. Um dann Gott zu bitten, zu sagen, irgendwo gibt es doch einen Anknüpfungspunkt, an dem ich etwas von dir weitergeben kann. Ich bin überzeugt, wir brauchen beides. Wir brauchen Gemeinde, wo wir zu Hause sind, wo wir ermutigt, auch korrigiert werden, wo wir was drüber lernen, wie Gott mit uns weitergeht. Und wir brauchen die Herausforderung in einem Umfeld, wo eben alles das fehlt. Wo wir durchlässig werden können für Menschen, die Fragen haben, echte Fragen. Wo es tatsächlich so ist, dass die Antwort von Gott für uns schon da liegt. Also wo wir teilen, leben mit Menschen, weil sie Gott wichtig sind. Und das wird uns dann verwandeln. Da werden wir merken, da ist Gott gegenwärtig, da passiert was. Da geschehen Dinge, die können wir gar nicht machen. Die passieren. Und dann kommt es darauf an, gebe ich das so weiter. Also abschließend, letztlich ist es ein Thema, das unser Herz berührt. Nichts, was wir jetzt machen, sondern wo wir Gott drum bitten können, verändere unser Herz. Lass uns zu Leuten werden, die tatsächlich sich bereit, wie eine Brücke über diese ganzen Dinge, die zwischen uns stehen, die zwischen den Menschen und Gott stehen, hinlegen und sagen, jetzt gucken wir mal, was passiert, dass Leute drüber kommen können. Und ich möchte euch mal erinnern an ein Thema, das hatten wir ja mal zu Anfang des Jahres. Kennt ihr das noch? Das ist die Jahreslosung. Hat man einige Predigten drüber. Ich schenke dir ein neues Herz und gebe meinen Geist in euch. Und das können wir zum Gebet machen, diese Zusage. Und ich möchte das mit euch zum Abschluss machen. Können wir mal investieren. Lernen wir ein neues Lied. Ich spiele es euch vor, ich singe es mal und dann singt es ein paar Mal mit. Und dann hoffe ich, dass das Lied, weil das sehr einfach ist, euch durch die Woche durchbegleitet und ihr es nicht mehr aus den Ohren kriegt. Und dann dieses Lied zum Gebet macht und sagt, ja, das möchte ich auch, dieses neue Herz und eine Brücke sein, eine Brücke werden. Wir gucken uns das mal an. So, ist ein ganz einfaches Lied. Ich spiele es einfach mal an. Wir bitten dich, dass du uns dieses Herz schenkst. Wir suchen, was Sinn gibt. Und du sagst, komm zu mir und ich gebe euch Leben. Öffne unser Herz, dass wir glauben und vertrauen und rede dann du durch unser Leben. Amen.